Umgekehrt verhält es sich mit dem Schamanismus nordamerikanischer, asiatischer oder afrikanischer Prägung. So bietet diese magisch-ekstatische Praxis zahlreicher Natur- oder Stammesreligionen eine derartige Vielfalt an Jenseitsvorstellungen vom Vogelflug bis zur imaginären Reise auf den Grund des Meeres, dass hier nur auf solche Elemente eingegangen werden kann, die den meisten dieser Religionen gemeinsam sind.
Etwa die Vorstellung, dass die Seelen der Verstorbenen in der Nähe ihrer Angehörigen weiterleben, wo sie, je nachdem, für das Wohlergehen der Gemeinschaft sorgen, mit Unheil oder Krankheit strafen und über Recht und Ordnung wachen.
Als Mittler im Dialog mit jenen lebenden Toten, ebenso mit Naturgeistern, Göttern und Dämonen, fungieren in aller Regel Schamanen. Jene Bewahrer religiösen Wissens also, die der Religionswissenschaftler Mircea Eliade nicht von ungefähr als Spezialisten in Ekstase bezeichnete, beruht doch die besondere Stellung der Schamanen vor allem in ihrer Befähigung zur Begegnung mit dem Tod.
Um den erstrebten Zustand der Transzendenz zu erlangen, steigt der Schamane in eine lichtlose Höhle, kaut halluzinogene Pflanzen oder lässt sich von monotonen Rhythmen forttragen.
Medizinisch könnte man es auch so formulieren. Der Schamane manipuliert, vergleichbar etwa dem Einfluss von Psychopharmaka, die chemische Struktur seines Gehirns. Womit wir zum Kapitel der Nahtod- oder Sterbebetterlebnisse zurückgekehrt wären.
Denn in der Tat lösen die mit dem Sterben einhergehenden Stoffwechselstörungen, allen voran Sauerstoffmangel, neurochemische Gehirnreaktionen aus. So bewirkt etwa die massive Ausschüttung von Endorphinen letztlich einen angstfreien Zustand.
Der amerikanische Neurologe Ernst A. Rodin schilderte eine eigene Nahtoderfahrung als toxisches Phänomen.
Sauerstoffmangel war die Ursache für das Gefühl der Unverletzlichkeit und die Vorstellung ewigen Seins. Es war einer der intensivsten und glücklichsten Momente meines Lebens.
Und dennoch, selbst wenn sich vergleichbare Glücksgefühle, wenn sich Himmels- oder Engelsvisionen, wenn sich die Bilder verdrängter Kindheitserlebnisse, Tunnel- oder Lichterscheinungen tatsächlich auf neurochemische Vorgänge im Gehirn zurückführen ließen, lässt sich daraus trotzdem keine abschließende Antwort auf die ewige Frage nach dem Danach ableiten. Denn nach wie vor gilt, was das britische Ärztemagazin Lancet feststellte.
Nach gängiger, regelmäßig aktualisierter Definition liegt der Tod eben jenseits des Punktes, von dem aus jemand zurückkehren kann, um uns etwas darüber zu erzählen.
Bleibt also der Tod, trotz aller Erklärungen und Deutungen, nach wie vor jenes unentdeckte Land, aus dem kein Reisender zurückkehrt, wie es William Shakespeare formulierte? Ein Blick nach China zeigte eine ganz andere Herangehensweise an die Geheimnisse um Tod und das, was danach kommt. So hält sich auch hier, neben der religiösen Vorstellung, dass die den Leib und den Geist verkörpernden Kräfte Yin und Yang sich im Zeitpunkt des Todes trennen und zu ihrem jeweiligen Ursprung zurückkehren, verbreitet der Glaube, dass die Seelen der Verstorbenen weiterhin in der Nähe ihrer Angehörigen weilen. Um dies zu symbolisieren, errichtet man sogenannte Gedächtnistafeln. Diese werden so lange bewahrt, wie sich irgendjemand an den Verstorbenen erinnert.
Also, auch wenn wir nach wie vor nicht wissen, wohin uns unsere Reise letztlich führt, so birgt doch das Weiterleben in der Erinnerung wenigstens eine tröstliche Gewissheit. Die ganze Welt des Wissens. Vom Hörverlag und Bayern 2 Radiowissen.